Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Ann-Christin Schenten. Hallo. Bisher kamen die Entlastungspakete wie mehr Wohngeld oder Einmalzahlungen für Studierende vor allem vom Bund. Das Geld für die Pakete, das kommt aber auch von den Ländern. Im Brandenburger Landtag ist die Stimmung deshalb hitzig, aber nicht, weil Brandenburg zu viel Geld reingibt, sondern weil sie die Menschen eher zu wenig entlasten. So sieht das zumindest die Opposition und ging die Brandenburger Regierung am Mittwoch bei einer Aktuellen Stunde im Landtag scharf an. Landespolitik-Reporterin Amelie Ernst hat die für uns verfolgt.
Brandenburg steht zusammen. Diese Überschrift hat die SPD-Fraktion ihrer Aktuellen Stunde zum Thema Energiekrise gegeben. Doch so recht will Linken-Fraktionschef Sebastian Walter nicht daran glauben.
Dass Sie da auch hinhören, wenn Ihnen zum Beispiel wie mir eine ältere Frau sagt, dass sie jetzt ab 1. Oktober statt 240 Euro Gasabschlag 1771 Euro bezahlen soll. Haben Sie dazu irgendeine Antwort? Nein, es reicht nicht aus, davon zu reden, dass wir zusammenstehen wollen. Ich merke doch, dass ja nicht mal die Landesregierung zusammensteht.
Tatsächlich war sich die Koalition aus SPD, CDU und Grünen beispielsweise beim Weiterbetrieb von Kohle- und Kernkraftwerken lange nicht einig. Doch von Tatenlosigkeit könne keine Rede sein, entgegnet SPD-Fraktionschef Daniel Keller.
Wenn Sie hier auf einfachster Manier versuchen, dass das Land Brandenburg nicht macht, dann will ich hier noch mal deutlich sagen, dass wir bei dem zweiten Hilfspaket, was der Bund gemacht haben, mit 270 Millionen Euro beteiligt waren, dass wir beim dritten Hilfspaket mit 900 Millionen Euro beteiligt werden, dass wir hier entlasten Rentnerinnen und Rentner mit dem Bundespaket, dass wir entlasten Auszubildende und Studierende.
Doch auch die AfD-Fraktion wirft der Landesregierung Tatenlosigkeit vor. Um die Preise für Öl und Gas niedrig zu halten, müsse man schnell auf Russland zugehen und die Pipeline Nord Stream 2 öffnen, fordert Berns AfD-Fraktionskollegin Marianne Spring-Räumschüssel.
Wir fordern weiterhin sofort die Beendigung und Rücknahme aller Sanktionen, besonders für Schweden. Wie kann man denn so bekloppt sein, dass man hier Sanktionen im vorauseilenden Gehorsam definiert und sagt, am 31.12. ist Schluss.
Doch gerade jetzt die Sanktionen gegen Russland aufzuheben, kommt für SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke nicht in Frage. Denn genau das sorge für neue Abhängigkeiten.
Manch einer, auch heute hier in diesem Saal, fordert, die Sanktionen sofort zu beenden. Und mit Russland, mit Präsident Putin doch wieder normal umzugehen. So, als wäre nichts passiert. So, als ginge uns alle nichts an, was in der Ukraine passiert momentan. So, als ginge es uns nichts an, was demnächst vielleicht in Estland, Lettland oder Litauen oder in Polen passieren kann.
Denn wenn Putin merke, dass sich der Westen erpressen lasse, werde er sich auch militärisch immer neue Ziele suchen, so Woidke. Zu den Forderungen, dass Brandenburg selbst eine Notlage erklären könne, um neue Kredite für Rettungsschirme aufnehmen zu können, äußert sich Woidke nicht. Dafür die Opposition.
Schleswig-Holstein beispielsweise hat auch nicht auf den Bund gewartet, sondern hat die Notlage ausgerufen. Warum kann das Schleswig-Holstein und Brandenburg nicht? Erklären Sie es. Warum muss Brandenburg und die brandenburgische Landesregierung ständig auf den Bund warten und handelt nicht selbst?
Diese Frage bleibt offen in der Debatte. Erst nach der Ministerpräsidentenkonferenz in der kommenden Woche will das Brandenburger Kabinett über weitere Schritte beraten.
Amelie Ernst über die Aktuelle Stunde zur Energiekrise im Brandenburger Landtag. Dürfen sich Männer oben ohne in der Öffentlichkeit sonnen, Frauen aber nicht. Das Berliner Landgericht hat jetzt jedenfalls eine Klage dazu abgewiesen. Geklagt hatte eine Mutter, die im Sommer oberkörperfrei auf einem Wasserspielplatz im Plenterwald gelegen hatte. Daraufhin wurde die Frau von der Polizei gebeten, sich doch bitte ein Oberteil anzuziehen, obwohl neben ihr Männer ebenfalls oben ohne lagen. Jetzt ist klar, die Klage blieb ohne Erfolg. RBB-Gerichtsreporter Ulf Morling.
Die Presse drängelte sich, wenn auch rücksichtsvoll, um die Klägerin, die im Juni letzten Jahres auf dem Wasserspielplatz im Plenterwald ein Erlebnis hatte, das sie bis heute eigentlich traumatisiere, so die Klägerin. Die klagende Mutter saß mit ihrem 6-jährigen Sohn auf einer Decke damals und der Wachdienst kam und sagte ihr, sie solle sich ein Oberteil überziehen, denn manche fühlten sich gestört. Als sie sich weigerte, mit Hinweis auf die Männer, die mit nacktem Oberkörper nicht angesprochen wurden, sich etwas drüber zu ziehen, wurden noch 2 Polizisten dazugeholt. Sie ging schließlich mit ihrem Kind. Die Sexualisierung der weiblichen Brust könne sie so nicht akzeptieren, sagte sie später. Man denke nur an stillende Mütter. Ihre Rechtsanwältin Leonie Thum.
Diskriminierung heißt ja nichts anderes als Ungleichbehandlung. Und die Ungleichbehandlung liegt darin, dass Männer oberkörperfrei anwesend waren und nicht gebeten wurden, sich zu bekleiden. und Frau Le Breton schon. Das ist eine Ungleichbehandlung wegen des Geschlechts. Ja, also nicht jede Ungleichbehandlung ist gleich eine verbotene Diskriminierung. Verboten ist die Ungleichbehandlung dann, wenn sie wegen des Geschlechts oder anderer verbotener Merkmale erfolgt. Und das war hier so.
Der Klägerin und ihrer Anwältin saßen 5 Vertreter des Landes Berlin und des Bezirks Treptow-Köpenick gegenüber. Von der Finanzverwaltung bis zur Berliner Polizei. Als erstes musste der Bezirk zugeben, dass es auf dem Wasserspielplatz gar keine Benutzerregeln gab, die zum Beispiel verbieten würden, mit freiem Oberkörper dort Sonnen zu baden. Und dass der Sicherheitsdienst eigentlich nur die Einhaltung der Corona-Bestimmungen kontrollieren solle und nicht zum Beispiel die Klägerin aufzufordern habe, etwas überzuziehen. Damit will das Bezirksamt Treptow auch klar machen, dass es keine Verantwortung dafür trägt, dass die Polizei einschritt, denn der Wachdienst sei sozusagen schuld daran gewesen, dass die Frau ohne Oberteil überhaupt angesprochen wurde. Rechtsanwalt Eike Heinrich Dume.
Dass er dann da so weiter tätig geworden ist, ist bedauerlich, aber eben nicht vom Bezirksamt zu verantworten. Und die Polizei hat dann, als sie dann dazu gerufen wurde, in Amtshilfe gehandelt. Und unseres Erachtens hat die Polizei nicht irgendwie die Klägerin schlimm behandelt oder so.
Die Entscheidung der Richterin am Nachmittag. Die Klage der 38-Jährigen wird abgewiesen. Begründet hat das Gericht die Entscheidung nicht, warum das Berliner Antidiskriminierungsgesetz durch das Agieren des Sicherheitsdienstes bzw. der Polizei und weiterer Behörden nach dem Vorfall die Klägerin als Frau nicht diskriminiert habe, sie also weggeschickt wurde und die Männer mit nacktem Oberkörper bleiben durften.
Jetzt dürfen auf dem Wasserspielplatz übrigens alle Menschen oben ohne liegen. Ulf Morling berichtete. Der Berliner Zoo, der sei zu teuer und nur noch Besserverdienende und Touristen könnten sich ein Ticket leisten, das sagt zumindest die Berliner Linke. Natürlich ist auch ein Zoo von Preissteigerungen betroffen, bei der Energie und beim Tierfutter zum Beispiel. Aber das sei keine Rechtfertigung für Preiserhöhungen, wie sie der Berliner Zoo in den vergangenen Monaten vorgesehen hat. Der Zoo, der verteidigt sich jetzt aber gegen die Kritik. Christoph Reinhardt.
Die Kritik der Linken wollte Knirim nicht akzeptieren. Der Zoodirektor sprach vielmehr von einem Missverständnis. Die im März umgesetzten Erhöhungen seien schon länger geplant gewesen und wegen Corona aufgeschoben worden. Darum hätten sie auch nicht mit dem Senat abgesprochen werden müssen. Für alle Erhöhungen ab 2023 werde das aber geschehen. Zu konkreten Erhöhungsplänen hielt er sich aber bedeckt.
Ich möchte jetzt erstmal noch nicht auf Preisanpassungen eingehen, die wir selbstverständlich auch womöglich auch in Zukunft erfassen müssen.
Die wirtschaftliche Lage sei jedenfalls wegen der allgemeinen Preisentwicklung sehr dynamisch, erläuterte er den Abgeordneten. Neben den steigenden Energiepreisen sei das Tierfutter um 30% teurer geworden. Ein guter Sommer mit vielen Besuchern habe aber für einen Puffer gesorgt, sodass er hoffe, den Winter gut zu überstehen. Der linke Finanzpolitiker Sebastian Schlüsselburg wollte nicht von einem Missverständnis sprechen. Der Zoo hätte auf den Senat zugehen müssen. In einer Stadt mit 23% armer Kinder könnten sich viele Familien das Jahresticket nicht leisten.
Für die große Familie sind wir da bei Zoo, Aquarium und Tierpark bei 201,50 Euro.
Weniger als in dem städtisch geführten Zoo in Leipzig, konterte Knirim. Im nationalen Vergleich stehe der privat geführte Berliner Zoo sehr gut da. Auch die Opposition verteidigte den Kurs des Zoos gegen die Kritik der Linksfraktion. Der Zoo sei kein Landesunternehmen, sagte der CDU-Finanzpolitiker Christian Goini. Die Tarifstruktur der gemeinnützigen Aktiengesellschaft sei bereits sehr sozial.
Und deswegen ist doch die einzige Lösung für das, was Sie hier wollen, dann sagen Sie, wie viel Geld wir dem Zoo geben müssen aus irgendwelchen Hilfspaketen, die jetzt hier kommen, damit Sie sowas machen können.
Auf einem guten Weg seien die Gespräche über einen dauerhaften Sitz des Landes im Aufsichtsrat des Zoos, berichtete die Finanzverwaltung. Berlin hat zwar laut Satzung Anspruch auf 2 Sitze, aber nur solange das Land dem Zoo Mittel für die laufenden Geschäfte zur Verfügung stellt. Anders als beim Tierpark, dessen Betrieb das Land mitfinanziert, beteiligt sich der Senat beim Zoologischen Garten schon seit 10 Jahren nicht mehr an den laufenden Kosten.
Es wird sich über die Preise für den Berliner Zoo gestritten. Christoph Reinhardt war das. Mit einem Schiffshebewerk sollen Schiffe große Höhenunterschiede im Wasser überwinden können. Die Schiffe fahren rein und werden in einem sogenannten Trog hochgehoben, um auf höherer Ebene weiterzufahren. Damit das klappt, muss so ein Hebewerk ziemlich groß sein. Und deswegen dauert es auch entsprechend lange, eins zu bauen. In Niederfino am Fino-Kanal ist das neue Schiffshebewerk jetzt fast fertig. 13 Jahre hat es gedauert. Und jährlich sollen da jetzt mehrere tausende Schiffe durchfahren. RBB-Reporter Tobias Hausdorf hat es sich für uns angesehen.
Letzte Handgriffe am neuen Schiffshebewerk Niederfino. Die Schrauben an einer Ampel werden noch festgezogen. Für einen Testlauf liegt der Trog ohne Schiff bereit hochzufahren. Der Blick nach oben wie in einer Kathedrale. Links und rechts Betonpfeiler, Dutzende Drahtseile. Architektonisches Vorbild war das Kloster Korin ganz in der Nähe. Die 36 Meter nach oben dauern nur 3 Minuten. Das An- und Abdocken benötigt mehr Zeit. Bei der Testhebung steht am Rand des Trogs der Baubevollmächtigte Raphael Probisch.
Die Gegengewichte sind ja in der Summe genauso schwer wie der Trog. 10.000 Tonnen Wasser gefüllt, also haben wir außen auch 10.000 Tonnen. Das heißt, jetzt bewegen sich 20.000 Tonnen.
Für Probisch, 55 Jahre alt, ist das neue Schiffshebewerk direkt neben dem alten so etwas wie sein Lebenswerk. 15 Jahre ist er bei dem Projekt beteiligt.
So eine Baustelle, also da ist man privilegiert. Das kriegt man nicht ein zweites Mal im Leben, ja sowieso, weil ein Hebewerk wird selten gebaut.
2009 wurde der Grundstein gelegt. Nun ist es kurz vor der Fertigstellung. Das Budget 520 Millionen Euro.
Wir haben ja keine Blaupause. So ein Hebewerk hat noch keiner von uns gebaut. Das wird einmal in einer Generation gebaut. Da kommen immer wieder Schwierigkeiten, ja.
Etliche beteiligte Firmen oder Lieferengpässe bei Chips für die Sensorik haben zu Verzögerungen geführt. Beim heutigen Probelauf wird die Software getestet. Durch die viele Sensorik und Kameras kann das neue Schiffshebewerk von einer Person bedient werden. Beim alten braucht es 5. Theoretisch ist es nur noch aus der Ferne bedienbar.
Jetzt sind wir in der oberen Andockposition.
Oben angekommen versinken die Hubtore im Wasser und der Blick wird frei auf den Oder-Havel-Kanal.
Ja, ein Schiffshebewerk benötigt eigentlich in dem Sinne kein Wasser, nur fürs Andocken bzw. Abdocken. Und das war hier sehr wichtig, weil wir haben oben in der Haltung Havelwasser, quasi Trinkwasserqualität, und unten in der Haltung die alte Oder mit Oderwasser, ja, wo man eben auch die landwirtschaftliche Nutzung merkt. Und von Seiten der Wasserwirtschaft soll halt keine Vermischung der beiden Wasserkörper stattfinden. Die Havel entwässert ja zur Elbe. Ja, und mit dem Hebewerk entziehen wir quasi der Havel nicht mehr als 100 Kubikmeter pro Schleusung, die wir dann der Oder zugutekommen lassen.
Sagt Rolf Dietrich, Leiter des verantwortlichen Wasserstraßenneubauamts Berlin. Dietrich freut sich schon auf die feierliche Eröffnung am 4. Oktober. Er ist sich sicher, beliebt wird die Besucherplattform in etwa 50 Metern Höhe sein, mit Blick rüber zum alten Schiffshebewerk und weiten Blick ins Land.
Tobias Hausdorf über das neue Schiffshebewerk in Niederfinow. Und den Tag in Berlin und Brandenburg, den können Sie auch noch mal nachhören in voller Länge auf inforadio.de oder in unserer App.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.